New Art on Air, der Podcast von Brut Wien.
Herzlich willkommen zur vierten Folge von New Art on Air. Heute zu Gast ist Gehel Steinbuch. Gehel Steinbuch ist Autorin, Dramaturgin, Künstlerin sowie Professorin und Leiterin des Instituts für Sprachkunst der Angewandten Wien. Sie ist 1983 in Mödling geboren, studierte szenisches Schreiben in Graz und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Als Autorin schreibt sie Essays, Hörspiele, Prosa sowie Texte für Sprech- und Musiktheater im In- und Ausland. Sie erhielt diverse Literaturstipendien und Preise, zum Beispiel 2019 den Manuskriptepreis des Landes Steiermark. Außerdem arbeitet Gehel Steinbuch als freie Dramaturgin, als Übersetzerin aus dem Englischen und ist Mitbegründerin der Kollektive Die Vielen, Nazis und Goldmund Acker Hydra und Freundliche Mitte. Das Kollektiv Freundliche Mitte arbeitet bewusst ohne die Instanz Regie, erweitert sich ständig um neue Komplizinnen aus unterschiedlichen Bereichen und hinterfragt die politische Gegenwart. Ihre Arbeiten zeigen sie unter anderem im Brut Wien. Hier zu sehen waren zum Beispiel Berg 1, das die Verquickung von alpinem Heimatkitsch, rechter Politik und Abschottungstendenzen in Österreich aufs Korn nahm. Oder die Dystopie Oratorio Europa, die von einer rechten Welt erzählt, die sich allem Menschlichen in den Weg stellt. Gerade soeben erschienen ist das interaktive Spiel Sportplatz Europa, das sich mit der Frage nach Common Grounds beschäftigt. Liebe Gehel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, finde ich auch.
Und möchtest du der Vorstellung noch etwas hinzufügen oder zum Beispiel zu Sportplatz Europa noch etwas ergänzen?
Ja, vielleicht noch kurz was zu Sportplatz Europa, weil wir ja sehr viele Menschen auch waren. Wir arbeiten als Freundliche Mitte eben immer in so einem Kernteam. Das Kernteam sind Feline Rinnert, Bernhard Fleischmann und ich. Und aber dann noch mit vielen Expertinnen und Experten. Und ich glaube, ich würde die alle einfach gerne mal nennen, der Vollständigkeit halber. Ich hoffe, ich bekomme es zusammen. Quasi hinter den Kulissen, außer uns dreien, noch Miriam Papuschek, Christina Raab, Andi Fleck, Christina Romira und Max Bohm, der die Grafik gemacht hat für das Spiel. Und wir haben auch mit Expertinnen und PerformerInnen gearbeitet, mit denen wir Interviews gemacht haben, die in den Sportplatz eingeflossen sind und eigentlich so das Kernstück sind, die man beim Spielen hören kann oder sich eher spielen kann. Und die waren mit Massa Gafari, Pega Gafari, Lilly Schandl, Viktoria Kremer, Anna Staatzinger und Nina Pjanic.
Wunderbar, dann kurz bevor wir starten zu New Art on Air. Das Konzept dieses Podcasts ist sehr einfach. Es gibt 10 Fragen, nicht mehr und nicht weniger. Kleine Rückfragen sind erlaubt. Und unser Gespräch dauert einfach so lange, bis alle beantwortet sind. Die erste Frage. Gehel, bereits 2003, also quasi mit 20, hast du den Stückewettbewerb der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin mit Kopftod gewonnen. Da hast du gerade begonnen, szenisches Schreiben in Graz zu studieren. Und vielleicht einfach jetzt mal so rückblickend betrachtet, wie war das so als junge Autorin quasi als Shootingstar die Institutionen des deutschsprachigen Theaterbetriebs zu betreten? Kannst du dich da an deine Eindrücke erinnern oder vielleicht, wie würdest du die Eindrücke jetzt bewerten?
Also rückblickend, also auf der einen Seite war es natürlich eine große Chance, aber es war schon auch ziemlich fürchterlich, weil einfach auch als junge Autorin man bestimmten Zuschreibungen ausgesetzt ist. Ich glaube, in meinem Fall war es dann poetisch und zerbrechlich und ich konnte mich dann damals gar nicht so richtig dagegen wehren. Ich dachte immer so, ja, was meinen die damit? Und alle Stücke wurden auch nur auf die Familienkonstellation hingelesen und ich habe dann auch, das kann ich mich erinnern, damals auch so ein bisschen angefangen an meinen eigenen intellektuellen Fähigkeiten zu zweifeln, weil wenn ich zum Beispiel mit Kollegen in Runden gestanden bin, dann wurde bei ihnen immer erwähnt, dass sie Philosophie studieren und dann bei mir war immer so, was meine Eltern machen und diese Art von so Hype, das fand ich damals, hat mir das einfach Angst gemacht und mich auch verunsichert und rückblickend ist es aber eine ganz gute Erfahrung, auch wenn ich mit jüngeren Autorinnen spreche, also die jetzt quasi ungefähr in meinem Alter von damals sind, dann machen die halt ganz ähnliche Erfahrungen und das ist, finde ich, irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich kann halt meine Erfahrung jetzt mitnehmen und denen so ein bisschen sagen, das bist nicht du, das ist die Struktur, in der du arbeitest. Ich muss aber sagen, dass ich damals auch, ich hatte ein paar Leute, die mich sehr unterstützt haben, die nicht so waren. Ich hatte zum Beispiel Marius von Mayenburg als Mentor und der war auch ganz lange meine Anspruchsperson und hätte ich auch denen nicht das Unterstützung gehabt, glaube ich, hätte ich damals, als ich halt wirklich nur im Stadttheater gearbeitet habe, viel früher wieder aufgehört. Der hat mich auch beraten und hat sich viel Zeit für die Texte genommen. Und ich glaube, es ist, war halt für mich total wichtig, so eine Ansprechperson auch zu haben. Aber genau so würde ich das beschreiben. Und auch die Reise war interessant von, so man schreibt so ein Stück für das große Theater und fühlt sich sehr geehrt, dass das große Theater das macht und merkt dann halt so, dass das eigentlich nicht so interessant ist, wenn man das nur am Schreibtisch macht, sondern dass es einfach wichtiger ist, die Leute zu kennen, auch mit denen man arbeitet und so eine gemeinsame Entwicklung zu haben. Das musste ich irgendwie auch auf die so ein bisschen auf die harte Tour lernen, doch auch einfach eine Aufführung, die halt schiefgegangen ist und wo der Text auch nicht gut war und wo es gar keine Zusammenarbeit gab und wo halt klar war, es interessiert sich auch niemand richtig für die Inhalte, sondern eher so für die junge Person vorne. Aber genau, so würde ich es beschreiben.
Und vielleicht eine kleine Nachfrage. Hast du die Strukturen der Theater als sehr gleich empfunden?
Also die Haltung, die mir entgegengebracht worden ist, habe ich so im Stadttheater schon oft ähnlich empfunden. Ja genau, dieses jung und zerbrechlich. Ich muss sagen, an der Schaubühne, wo ich den Stückewettbewerb gewonnen habe, da habe ich es tatsächlich anders, also die sind mir ganz anders begegnet. Darüber kenne ich auch Marius von Meinburg und das war für mich am Anfang auch so ein bisschen wie so ein, also eine Art von Zuhause, dass ich halt am Anfang so einen Ankerpunkt hatte, auch im Stadttheater, wo ich mich wohlfühle. Sonst ist mir schon so ähnlich begegnet. Ich habe dann viel, also meine Lektorin hat mich auch sehr geschützt damals und ich glaube auch Sachen für mich abgesagt. Also ich weiß auch, ich glaube auch ohne das mit mir abzusprechen, was ich rückblickend total richtig finde, weil sonst geht man da hinein mit Anfang 20 und denkt sich, oh, das ist alles ganz toll und dann wird man verheizt. Also ja.
Seit 2003 ist jetzt viel Zeit vergangen. Inzwischen bist du Institutsleiterin und Professorin für Sprachkunst. Und wieder bist du eigentlich für die Rollen, die du da einnimmst, im Vergleich recht jung, wenn ich das so sagen darf. Planst du das alles? und welchen Herausforderungen musst du dich da jetzt gerade stellen?
Naja, im Prinzip ist es vielleicht wieder ähnlich, dass man auf so eine Struktur trifft, in die ich das Gefühl habe, vielleicht nicht, also inhaltlich irgendwie schon hineinzupassen, aber dann teilweise nicht so ganz hineinzupassen. Ich meine, ich komme ja auch nicht aus einer Institution und ich bin viel jünger und ich komme halt aus der Praxis und nicht aus dem Akademischen. Und ich finde eine Herausforderung, da so die Balance zu finden, also quasi das Institut und auch die Interessen der Studierenden gut zu vertreten, so dass das ernst genommen wird und gleichzeitig aber halt mich nicht zu verbiegen und mich nicht zu verraten und halt eigentlich bei dem zu bleiben, was mir auch sonst in der Theaterarbeit halt wichtig ist, dass es nicht in der Hierarchie funktioniert, dass man Sachen gemeinsam entwickelt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass halt der Prozess letzten Endes auch wichtiger ist als das Ergebnis, also dass man vom Prozess her denkt. Und ich finde, dass natürlich, wenn man in einer Institution ist, die auch bestimmte Abläufe hat, dann versuche ich mich halt immer wieder daran zu erinnern, woran ich mich wohlfühle. Und ich habe auch den Eindruck, halt, wenn mir das gelingt, dann kann ich auch eigentlich das Institut besser leiten und auch anders auf die Studierenden eingehen und denen halt auch was Richtiges mitgeben. Aber das irgendwie ist ja immer, eigentlich ist es ein bisschen so eine Spiegelung von, als ich halt jung war, nur dass ich jetzt halt die Erfahrung habe von damals und dann mir auch schneller denken kann, okay, vielleicht ist das die Struktur. Also ich sehe die Strukturen, glaube ich, deutlicher. Das ist so ein Vorteil.
Mhm. Genau. Und konkrete Herausforderungen jetzt irgendwie auch so nach diesem Jahr, wo ja auch wahnsinnig viel nicht passiert ist oder anders passiert ist?
Ja, so wie, also wie in der künstlerischen Arbeit eigentlich diese Herausforderung, dass also zum einen zu merken, dass die Körper halt so wichtig sind und der persönliche Austausch auch und eben dieser Prozess und dass dieser Prozess aber einfach auch schon diesen Live-Moment braucht und diese Arbeit miteinander und da irgendwie so Inseln zu finden, in denen das noch möglich ist und dann halt gleichzeitig dieses Virtuelle zwar zu machen, aber halt also zu machen, aber halt auch mitzureflektieren, dass man sich darauf nicht ausruhen kann. Aber ich fand es eben ganz interessant, weil es wirklich, also ich glaube halt, weil mich die Arbeitsweise im Theater jetzt und auf der Uni, mich eigentlich die gleiche Arbeitsweise interessiert, waren es eigentlich so ähnliche Fragen und ich konnte die auch immer so von einem Bereich in den anderen Bereich mitnehmen. Also das haben wir auch in der bei Sportplatz Europa und mit der Freundlichen Mitte auch gemerkt. Wir haben das Projekt ja auch einmal verschoben und das ist einfach nicht, also dass wir nicht so arbeiten, dass wir uns überlegen, das soll am Ende so aussehen und alle arbeiten jetzt unserer Vision zu, sondern dass ganz viel aus den Gesprächen mit den, in dem Fall mit den Performerinnen entsteht und auch aus den Gesprächen untereinander. Und so funktioniert das, finde ich, ja beim Unterrichten auch. Dass eigentlich das gute Unterrichten entsteht aus dem Gespräch mit den Studierenden und nicht daraus, dass ich den Text lese und denke, so, jetzt drehe ich ihn in die und die Richtung. So kann ihn die Person verkaufen, sondern dass ich erstmal verstehe, was die Person will und halt mit der Person dann so durchgehe. Also eigentlich immer ganz schön, sich zu denken, es funktioniert hier nicht, es funktioniert da nicht.
Okay, danke. 2011, wir haben jetzt gerade gesprochen, hast du das Kollektiv Freundliche Mitte zusammen mit Feline Rinnert und Sebastian Straub gegründet. Und seitdem arbeitest du verstärkt in Kollektiven und auch so in den Performing Arts. Eine Frage, die uns hier im Podcast beschäftigt, ist genau dieses Feld der Performance und der zeitgenössischen Kunst und auch Kunstproduktion. Was macht für dich dieses Genre und seine Ästhetik aus und welche Qualitäten findest du vielleicht hier, die du woanders nicht finden kannst?
Ich glaube, ich würde es zum einen, dass man viel stärker über Form nachdenken kann und die Form mit Inhalt verknüpft ist, weil wenn ich einen Text für Stadttheater schreibe, dann wird ja oft erwartet, ich schreibe einen Text und der Text ist die Welt und den gebe ich ab und dann macht jemand was damit. Und das bringt natürlich eine gewisse formale Beschränktheit mit sich, weil von einem, finde ich, auch eher erwartet wird, dass man quasi nicht praktisch denkt. Also, dass man schon irgendwie soll, aber man soll trotzdem innerhalb der Grenzen des Textes bleiben. Und ich finde in den anderen Arbeiten eben spannend, dass quasi, also jetzt als Autorin gesprochen, dass die Form nicht nur aus dem Text kommt, sondern dass der Text einfach ein Baustein ist und man kann ein anderes Format finden, wie quasi Text auf Raum, auf Musik trifft und genau, daraus so eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Genau.
Also vielleicht der Text, der sich so ein bisschen seiner übergeordneten, dominierenden Rolle dann auch mal entledigen darf, oder? So habe ich es zumindest in euren Arbeiten jetzt auch erlebt. Und damit, und das vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu sagen, fällt natürlich auch diese Instanz Regie, ja, die eigentlich diese Textdominanz ja fast vertritt oder oft vertritt.
Genau, dass sich damit abwechselt. Ich meine, entweder es ist diese Textdominanz oder es ist die Gegenbewegung, die Textdominanz ist langweilig, dann gibt es so Regie und wir fanden halt gerade interessant, dass es die eben nicht gibt, sondern dass wir ohne die Instanz arbeiten, dass es so ein Aushandlungsprozess ist und dass quasi alle sich gleichberechtigt als ExpertInnen einbringen, was natürlich dann auch diesen Aushandlungsprozess mit sich bringt, aber wo ich auch merke, dass mir es für mein Theaterverständnis, aber auch für mein Schreiben einfach total viel erweitert, diese anderen ExpertInnen-Positionen mitzudenken. Also gerade bei uns im Kollektiv ist es ja immer so, dass Feline Rinnert, die vom Raum kommt, und ich ja erstmal so eine konzeptionelle Setzung machen und die wäre nur für mich allein so überhaupt nicht möglich. Und ich denke auch, wenn sich eine von uns dann in den Arbeiten so drüber stellen würde und was vorgeben würde, dann wäre es halt wieder das, was ich auch aus dem Stadttheater kenne, eigentlich so ein hintereinander arbeiten und die mächtigste Person setzt dann die Form. Und das ist halt irgendwie langweilig und widerspricht, finde ich, auch dem, was so Theater oder Performing Arts einfach machen kann.
Und so ganz allgemein gesprochen, wer oder was inspiriert dich?
Popkultur, ich überlege gerade.
Man darf auch über Guilty Pleasures sprechen.
Man kann auch über Guilty Pleasures. Ich glaube, mich inspiriert tatsächlich viel Guilty Pleasures. So österreichische Boulevardmedien finde ich wahnsinnig interessant. Also auch eine eher Hass als Liebe, aber so eine Faszination für Wolfgang Fellner. So, und alles, was damit so einhergeht. Das würde ich sagen. Und sonst glaube ich, alles, was mir dann ist es, der Rest ist, glaube ich, langweilig. Ich lese halt, ich schaue mir Arbeiten von anderen an.
Ja, aber was liest du? Das ist ja...
Was ich lese?
Das wäre ja das, genau.
Ich lese, ehrlich gesagt, oft Texte, die mir KollegInnen empfehlen, zu denen die gerade recherchieren. Ich lese zum Beispiel immer total viel, was Thomas Köck gerade recherchiert, mein Autorenkollege, der immer so wahnsinnige Konvoluttexte schreibt und dann irgendwie so Soziologie dazu liest, Theorie dazu liest. Die Sachen hole ich mir immer. Oder auch so feministische Theorie lese ich gern dazu. Das mische ich mit der Popkultur, glaube ich.
Und hast du so ein paar Tipps für uns?
Lesetipps. Ich überlege, was ich gerade lese. Ich habe gerne gelesen, das ist jetzt aber ein Literaturtipp, das letzte Buch von Dorothee Elmiger, was eigentlich Roman heißt, aber wie so ein langer Essay funktioniert, einfach weil ich da spannend fand, dass es eben quasi, dass es halt Literatur ist, aber nicht so eine einzelne Erzählstimme hat, sondern eigentlich so eine Vielzahl von Quellen und so eine Denkbewegung. So, dann finde ich, kann man immer gut Donna Haraway lesen. Habe ich jetzt, das habe ich für die Uni, habe ich mir irgendwie wieder ganz viel von Hito Steyerl durchgelesen. Dieses Die Farbe der Wahrheit Buch. Und sonst kann ich die österreichischen Boulevardmedien empfehlen.
Das ist das einzige Guilty Pleasure, dem du frönst, die österreichische Boulevardpresse.
Ja, und dann schon noch so halt so 90er-Sachen. Ich bin ja ein großer Buffy-Fan von Dr. Horrible Sing-Along-Blog und von aller jeglicher Art von Superheldenfilmen. Das finde ich irgendwie ganz toll. Ich mache auch immer auf der Uni, wenn mich jemand nach Dramaturgie fragt, mache ich immer eine Analyse von Wonder Woman. Weil, ja, genau.
Ich kann mich auch an die Ponys erinnern, die Little Ponys.
Die Ponys waren toll. Genau. Ja, My Little Ponys, toll. Ja, stimmt, wir haben das auch so synchronisiert damals. Ja, Rainbow Dash mag ich auch sehr gern. Und es gibt auch eine schöne, jetzt fallen mir natürlich die ganzen ein, eine schöne Comic-Serie She-Ra. Also genau, von Masters of the Universe He-Man. Ist auch sehr schön.
Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal geschrieben hast, also so die erste Erinnerung an dich schreibend?
Ich glaube in der Grundschule irgendwann habe ich immer so, ich glaube, wenn meine Schule langsam war, habe ich halt immer, oder langweilig war, habe ich immer so Geschichten geschrieben, das muss so mit 8, 9 gewesen sein, daran kann ich mich erinnern. Und dann habe ich viel geschrieben und dann habe ich komplett aufgehört, weil ich Musik machen wollte, das weiß ich auch noch. Und dann ist es irgendwann wieder mit 19, 20 wieder aufgeploppt.
Also das heißt, du hast das gar nicht so kontinuierlich verfolgt?
Nee, ich wollte tatsächlich, mich hat Musik viel mehr interessiert, eigentlich auch als Jugendliche und als Kind schon. Und dann habe ich halt Klavier gespielt und Schlagzeug und fand das viel interessanter und wollte das eigentlich auch immer professionell machen und war da einfach nicht gut genug. Und ich glaube halt, dass das, was mich an der Musik interessiert hat, irgendwie so ins Schreiben oder in die Sprache dann so übergesprungen ist, weil mich auch weniger so Geschichten interessieren, sondern schon Inhalte, aber die halt in Verbindung auch mit einem bestimmten Rhythmus oder einem bestimmten Sound oder auch was ein bestimmter Sound halt in der Rhetorik transportieren kann oder auch in der rechten Rhetorik transportieren kann. Also irgendwas, was vielleicht freundlich klingt, aber halt absolut menschenfeindlich ist. Und genau, ich glaube, so ist das von der Musik irgendwie in den Text drüber gewandert und jetzt mache ich Musik nur noch so zum Spaß.
Du lebst in Wien und du lebst in Berlin und zusätzlich bist du noch total viel unterwegs. Heute zum Beispiel fliegst du noch zu einem Durchlauf nach Athen. Was ist zu Hause für dich? Also was brauchst du, um dich wohlzufühlen und warum ist das mit der Heimat so schwierig?
Ja, ich glaube, weil wenn Heimat dann sowas ist mit so Nationalstaatsgrenzen, da kriege ich irgendwie, da muss ich mich übergeben, glaube ich. So zu Hause ist für mich dort, wo halt meine Freundinnen sind. Also dort fühle ich mich zu Hause. Und das ist manchmal ganz interessant, wenn natürlich einige von meinen Freundinnen auch so wie ich halt Orte wechseln, dass da manchmal so ein Zuhause halt in unterschiedlichen Städten auch aufploppen kann oder auch so neu entstehen kann. Und das ist für mich aber irgendwie das schönere Modell, als das an so sowieso einen Ort oder ein Land eh nicht, aber auch an eine Wohnung zu knüpfen. Also für mich ist es irgendwie ganz stark eigentlich nur mit den Menschen verbunden. Das brauche ich. Und eine Internetverbindung.
Damit du von überall die österreichischen Boulevardmedien lesen kannst.
Ja, und auch meine schlechten Fernsehserien. Mir ist auch noch eine eingefallen. Wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weiß, schaue ich immer Navy CIS LA. Das ist so eine ganz schlechte Krimiserie, wo LL Cool J und Chris O'Donnell immer Verbrecher jagen und die dann erschießen. Aber da gibt es auch eine weibliche Figur und die so Scharfschützin und die finde ich ganz toll.
Okay, kenne ich nicht, werde ich nachholen.
Ja, oder vielleicht auch nicht.
Geld, was kannst du eigentlich nicht, von dem alle denken, dass du es könntest?
Struktur im Alltag.
Was fehlt dir da?
Kann ich nicht. Also ich kann Struktur in Text, ich kann so Abläufe planen, ich kann keine Alltagsstruktur. Ich kann schon so meine grundsätzliche Struktur, aber diese man macht dann noch seine Steuer und dann macht man seine Rechnungen und dann hat man so einen guten Tagesplan. Ich plane grundsätzlich immer alles zu eng oder doppelt und dann geht sich das alles nicht aus oder ich habe keine Lust zu planen. Und dann, das glaube ich, denken viele Leute, dass ich das kann, weil ich halt Struktur im Text kann, aber das kann ich überhaupt nicht.
Okay, und umgekehrt, gibt es denn irgendwas, was du kannst, von dem niemand was weiß oder die wenigsten?
Ja, ich kann Skifahren und ich kann Schlagzeug spielen.
Ja,
das sind meine geheimen Talente.
Und spielst du noch Schlagzeug jetzt?
Nee, habe ich schon ewig nicht mehr. Aber ich würde total gern wieder. Aber ich habe keins leider.
Welche Risiken sind es wert, eingegangen zu werden?
Na, alle, die nicht andere verletzen, würde ich sagen. Also weil ich finde, so Scheitern ist ja so ein wichtiger Bestandteil von der Arbeit eh und von allem. Also weil der Moment, wo man sich nur in dem bewegt, was man schon kennt, dann kann man auch gleich sich hinlegen, finde ich, und nicht mehr aufstehen. Also grundsätzlich ja, außer eben, wo sie die Grenzen von anderen überschreiten.
Und wofür oder wogegen erhebst du deine Stimme?
Gegen quasi ausgrenzende, gegen menschenfeindliche Positionen, die damit einhergehenden rechten, rechtsextremen, rohbürgerlichen Positionen, die halt in so ein Leistungssystem denken, in dem es quasi wie ein lebenswertes und nicht so lebenswertes Leben gibt oder die es schaffen und die es nicht schaffen und die einen sind weniger wert. Dagegen würde ich sagen und schon auch, und dann vielleicht auch, das ist jetzt eher in der Arbeit wahrscheinlich, gegen so eine komische Art von Geniebegriff, die damit ja auch irgendwie zusammenhängt und so eine einzelne Person steht vorne und die hat das dann gemacht. Damit hat man ja irgendwie öfter zu tun, als man denkt. Man denkt, es wäre überholt, aber es kommt einem immer wieder entgegen. Das ist ganz fürchterlich, finde ich.
Und willst du noch was dazu sagen? So, ich meine, gerade jetzt Hydra oder die vielen und so weiter, die positionieren sich ja auch sehr konkret gegen die politisch Rechte. Willst du da vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es da zu deinen Aktivitäten gekommen ist oder wie sich das organisiert und aus wem das so besteht?
Ja, total. Also Nazis und Goldmund war ja ein Kollektiv. Wir haben das zu fünf gegründet, Jörg Albrecht, Sandra Gugic, Thomas Arzt, Thomas Kölk und ich, also allesamt Autorinnen. Und wir haben das gegründet, als damals Norbert Hofer als Bundespräsident kandidiert hat, weil das war ja noch vor Schwarz-Blau und vor Ibiza und so. Wir dachten, wir müssen uns irgendwie positionieren als Autorinnen, weil wir mit Sprache auch arbeiten und einfach irgendwas sagen müssen, weil sonst ist die Arbeit sinnlos, und haben eben so einen Blog gemacht und haben da einmal die Woche veröffentlicht und eigentlich uns immer zu quasi so rechten, menschenfeindlichen Positionen dagegen positioniert und haben da auch immer KollegInnen gefragt, ob sie mitarbeiten wollen, und haben dann auch eine Konferenz gemacht, wo wir KünstlerInnen aus unterschiedlichen Sparten und AktivistInnen und einfach Menschen, die sonst kommen wollten, eingeladen haben, um über so zu, gemeinsam zu überlegen, also sich so zu vernetzen, damit nicht alle so einzeln in ihrem Bereich herumwursteln. Und wir haben ja auch dann so Talks gemacht, unter anderem eben im Brut, mit genau dem, auch diesem, genau diesem Ziel der Vernetzung und des gemeinsamen Denkens. Wir haben uns dann allerdings als dieses Nazis- und Goldmund-Kollektiv aufgelöst und spucken noch als Hydra weiter herum, weil wir halt den Eindruck hatten, dass dieses, was wir halt spannend fanden, dieses, man positioniert sich anonym, man ist eben nicht in so einer Marktlogik und deswegen kann man auch schneller handeln und auch viel radikaler handeln. Das war total schwierig, weil sich jegliche Art von Aufmerksamkeit immer darauf gestützt hat oder gestürzt hat, mit unseren fünf Namen zu arbeiten und besonders mit denen von uns, die gerade die meiste Aufmerksamkeit hatten, was dann auch dazu geführt hat, dass die natürlich auch von rechter Seite am meisten exponiert waren. Und wir fanden, dass das so einfach so schief läuft, dann haben wir das aufgelöst und halt das Hydra nochmal so neu eröffnet, die so ganz anonym ist. Und ich meine, bei den vielen ist es ja so, dass das ist ja im Prinzip eine Erklärung, die Kulturinstitutionen und KünstlerInnen auch unterschreiben können. Das ist eine Erklärung für eine plurale Gesellschaft, wo man sich diese auch verpflichtet, also ganz konkret durch Spielpläne in der künstlerischen Arbeit, durch bestimmte Setzungen, quasi kann auch eine Setzung für eine bestimmte Besetzung sein, zum Beispiel im Text, Durchführung von Diskussionsveranstaltungen, eine andere Art von quasi Zusammensetzung im Ensemble zum Beispiel. Und die haben sich ja 2017 in Deutschland gegründet und die gibt es seit 2019 noch in Österreich.
Wenn wir Freundinnen von dir fragen würden, was ist typisch Gerhild, was würden die dann sagen?
Mütze, schnell sprechen, ein bisschen verpeilt, glaube ich, würden die auf jeden Fall sagen. Sehr chaotisch, meint es gut, sowas wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Kann nicht kochen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den mein Freundeskreis jetzt über Corona schmerzlich festgestellt hat, weil ich mal versucht habe, alle zu bekochen mit so Germknödeln, weil das der Wunsch von so einem Freundeskreis war, und dann konnte man sich gegenseitig mit den Germknödeln wirklich erschlagen.
Aber vielleicht dann eine kleine Rückfrage, weil die Liebe zu der Kopfbedeckung, die war auch, weil ich habe so im Team gefragt, was soll ich denn die Gerhild unbedingt fragen? Die Liebe zur Kopfbedeckung war eine Frage, die mehrmals gekommen ist. Wo kommt die her?
Wo kommt die her? Ich glaube, ich hatte meinen ersten Hut auf. Das war so ein Schutzding. Da habe ich nämlich beim Bachmann-Preis gelesen. Wieder besseres Wissen. Mir wurde auch davon abgeraten, tatsächlich auch zum Beispiel von Marius von Meinburg damals. Und ich habe nicht drauf gehört. Es war eine fürchterliche Erfahrung. Ich hätte es einfach nicht machen sollen. Und da hatte ich einen Hut auf, weil ich schon dachte, das wird fürchterlich im Fernsehen, um mich so ein bisschen zu schützen. Und dann dachte ich so, ein Hut ist eigentlich nicht so schlecht. Und ich glaube, dann ist das auch in so eine Bequemlichkeit übergegangen. Und ich habe auch einfach keine gute Frisur. Also es ist auch einfach, dieses ästhetische Kriterium ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, glaube ich, dass es wie so mit mir zusammengewachsen ist.
Dürfte ich mir erlauben, jetzt noch eine kleine Einschubfrage zu machen zum Bachmann-Preis?
Ja.
Also ich glaube, ich würde da auch niemals mitmachen als Autorin. Also einfach nur, weil ich dieses Prinzip, dieses exponierte Prinzip schrecklich finde. Aber kannst du vielleicht noch mal kurz ausführen, was für dich da so schlimm war? Oder wie, also gibt's da so eine Solidarität zwischen den Autorinnen zumindest? Also gibt es irgendwo Solidarität im Bachmann-Preis? Das ist vielleicht die Frage.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es teilweise unter Autorinnen gibt. Ich meine, das war ja dieses Jahr auch, dass wirklich auch befreundete Autorinnen gelesen haben. So. Als ich dort war, kann ich es nicht beurteilen, weil ich war wahnsinnig jung und ich kannte die alle nicht. Und ich bin halt hin und dachte, ich lese dann Text vor und darum geht's. Und natürlich ist das ein Teil des Literaturbetriebs und es geht auch darum, sich zu positionieren. Und ich habe schon den Eindruck, dass natürlich, wenn ein Text bestimmte Kriterien erfüllt, dann sichert der Text sich dadurch ab. Das heißt, ein Text, der diese Technik versteht, kann sich selbst ein bisschen schützen. Auf der anderen Seite glaube ich Autorinnen, die das dann nicht machen, auch vielleicht, wenn der Text eine Kraft hat, haben halt ein größeres Potenzial zu scheitern. Was in dem Fall aber, was sehr unangenehm ist, weil du ja einfach im Fernsehen besprochen wirst und dich zwar äußern darfst, aber das auch eigentlich seltsam aussieht, wenn du dich äußerst. Und es ist halt einfach, ich habe den Eindruck, dass es weniger um Literatur und mehr um die Show geht. Und ich glaube, hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht mit dem anderen Text hingegangen oder, denke ich, besser gar nicht hingegangen, aber ich wusste es halt einfach nicht. Aber ich fand es eben schön zu sehen, dass dieses Jahr auch Autorinnen gelesen haben, die sich untereinander, hatte ich einfach untereinander kennen, noch solidarisch miteinander sind.
Mhm. Geld, unglaublich. Jetzt haben wir schon eine Zusatzfrage gestellt und wir kommen trotzdem schon zu unserer letzten Frage.
Wirklich?
Ja, sowas. Die letzte Frage, das ist immer die Wien-Frage. Was gibt es in Wien, was es sonst wo nirgends gibt oder was ist ja schöner als in Berlin? Oder was schätzt du einfach hier am meisten?
Also, was ich in Wien habe oder was für mich auch so Wien ein bisschen ausmacht, ist jetzt gar nichts, was jetzt so mit der Stadt vernäht ist, sondern eher mit so Leuten. Und zwar ist es tatsächlich die freundliche Mietearbeit. Weil, obwohl ja Feline, Rinnert und ich uns aus Berlin kennen, ist das Kollektiv ja einfach fundamental hier verankert. Und Bernhard Fleischmann ist ja auch hier, der die Musik macht, mit dem wir arbeiten und auch alle anderen. Und das ist halt eben diese gemeinsame, gerade weil es um diese gemeinsame Entwicklung geht und auch diese gemeinsame Zeit, die man mit Inhalten verbringt, ist es halt für mich total Wien. Und wenn ich in Berlin arbeite, ist es dann, glaube ich, viel so straighter und so mehr in eine Richtung. Und dieses, was so ein bisschen, was ich als österreichische Gemütlichkeit beschreiben würde, was aber dann in der inhaltlichen Beschäftigung einfach so einen Raum aufmacht, wo man halt dann so gemeinsam Erfahrungen teilt, das ist halt für mich irgendwie, würde ich sagen, Wien besonders. Und das haben wir jetzt ja noch nicht so lange erst und in dieser Erweiterung mit so vielen Leuten eigentlich erst so richtig seit Oratorio, also seit 2019. Aber diese Gruppe aus sehr unterschiedlichen, auch Frauen, das würde ich sagen, ist für mich Wien.
Wunderbar. Du, und dann wünsche ich dir erstmal eine gute Reise nach Athen. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wo du hinfährst.
Ah, ich arbeite in einer Opernproduktion fürs Epidaurus Festival. Da machen wir ein Musiktheater, das auf einem, die Dramaturgie basiert auf einem Fußballspiel und ich habe das Libretto geschrieben und ein paar von den Sprechtexten und genau, schaue jetzt noch mal so drauf von außen und wir haben am 5. Juli Premiere.
Ist Fußball auch ein Guilty Pleasure?
Nee, überhaupt nicht. Aber Klaus Teweleit tatsächlich ist Guilty Pleasure von mir. Alle Texte von Klaus Teweleit werden ja doch über Fußball geschrieben, deswegen.
Gild, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute kurz vorm Abflug noch da sein konntest. Wir freuen uns schon auf deine kommenden Arbeiten. Und bis dahin spielen wir fleißig das Brettspiel Sportplatz Europa. Wer noch keines hat, der melde sich bitte einfach bei tickets@brut-wien.at oder schaut auf die Website von Brut. New Art on Air ist der Podcast von Brut Wien rund um New Art on Stage. Es ist eine Reihe von Gesprächen mit Protagonistinnen der Performance-Szene von heute und morgen. Konzept und Redaktion Kira Kirsch und Eva Ludwig Glück, Sound Tamara Wilhelm und alle Infos unter brut-wien.at.